Ich möchte uns alle auch ganz, ganz herzlich begrüßen zu diesem besonderen Taufgottesdienst. Alle Gäste, alle Besucher, aber besonders auch unsere Täuflinge. 6 Personen wollen heute Morgen auch bezeugen, dass sie eine besondere Erfahrung mit diesem Jesus Christus gemacht haben, von dem uns auch der Chor dieses wunderbare Lied auch gesungen hat. Und vielleicht wird der ein oder der andere sich die Frage stellen, ja, dass man an Jesus Christus glaubt, das ist eigentlich so geläufig, aber warum muss man überhaupt auch eine Taufe durchführen? Und wir wollen uns heute Morgen auch die Zeit nehmen und ja, in das Wort auch hineintauchen und uns da Schritt für Schritt auch diesen tiefen Wahrheiten des Wortes Gottes auch nähern. Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Epheser in dem 5. Kapitel und er beschreibt dort das Verhältnis von Mann und auch Frau. Und in diesem Zusammenhang wird das Leben zwischen dem Ehemann, der Ehefrau beschreibt, nimmt er Bezug auf das Verhältnis zwischen Jesus Christus und seiner Gemeinde auch. Nun, wir wissen aus dem Wort Gottes, dass die Hochzeit des Lammes, wie sie in Offenbarung auch genannt wird, dass sie erst in Zukunft auch stattfinden wird. Ich möchte uns aus Offenbarung 19, Vers 7 ein Vers zitieren, da heißt es so: Wir wollen uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Nun stellt sich uns natürlich die Frage, wenn das Bild Christus und Gemeinde eben Bezug hat, ja, auf den Ehemann, auf die Ehefrau, aber die Hochzeit selber ja noch in Zukunft geschehen wird, das heißt, wenn der Herr Jesus das zweite Mal kommen wird und wir dann bei ihm in alle Ewigkeit auch sein dürfen, dann stellt sich natürlich die Frage, in welchem Verhältnis steht seine Gemeinde, stehen die einzelnen Kinder Gottes zu Jesus Christus, ihrem Herrn und Heiland? Und da haben wir auch eine wunderbare Antwort aus dem Wort Gottes. Da heißt es aus 2. Korinther 11, Vers 2, Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, sagt Apostel Paulus, denn ich habe euch mit einem Mann verlobt, um Christus eine reine Jungfrau zuzuführen. Die Gemeinde Christi, die einzelnen Kinder Gottes, sie stehen zu Christus ja in dem Verhältnis der Verlobung. Und für mich war es wichtig, einfach diese Zusammenhänge auch vorher uns weiterzugeben. Wenn wir jetzt auch in das 5. Kapitel von Epheser auch eintauchen und 3 Verse gemeinsam betrachten, dann sind diese Informationen auch für uns ganz wichtig. Und ich habe die Botschaft für heute Morgen überschrieben mit dem Gedanken, Jesus Christus verändert dein Leben. Und wir wollen diese 3 Verse aus der neuen Genfer Übersetzung auch jetzt lesen. Und da heißt es so, Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Wenn wir diese Verse mit unseren Worten zusammenfassen wollten, dann wollte Apostel Paulus, und er wendet sich tatsächlich, er greift das Thema der Ehe, der Familie auf, und er sagt, das Verhältnis zwischen dem Ehemann und der Ehefrau soll so sein, und dann ergibt er uns eben diese Erklärung. Der Ehemann soll die Ehefrau so lieben, wie Christus seine Gemeinde auch geliebt hat. Und er hat sogar sein Leben für seine Gemeinde dahingegeben, aber er hat eine gewisse Absicht. Er möchte, dass es ein heiliges Volk ist, und er hat sie aber auch gereinigt durch sein Wort, heißt es hier. Ja, er hat den Schmutz, all die Sünde von ihr auch abgewaschen. Und dann in diesem letzten Vers kommt es noch so deutlich auch zum Ausdruck, wie er sich seine Braut, die Gemeinde, vorstellt, wenn sie eben auch ja dann gemeinsam Hochzeit feiern. Und es heißt dann so in Vers 27, denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Und ich habe die Ansprache in drei Punkte auch eingeteilt. Der erste Punkt heißt, Jesus hat sein Leben für uns dahingegeben. Der zweite Punkt ist, Jesus hat uns durch sein Wort gereinigt. Und der dritte Punkt, Jesus möchte, dass du rein und heilig lebst. Und wir wollen jetzt in diesen ersten Vers, in den Vers 25, auch eintauchen. Und hier heißt es ja so klar und deutlich, dass Christus die Gemeinde so geliebt hat, er hat sein Leben für sie hingegeben. Wir wissen aus der Geschichte, wir wissen es aus der Bibel auch heraus, dass durch den Sündenfall des ersten Ehepaares von Adam und Eva die Sünde zu allen Menschen hindurchgedrungen ist. Gott, der Schöpfer, der den Menschen zu der Gemeinschaft mit ihm geschaffen hat, er musste feststellen, dass sein Geschöpf einer Lüge Satans mehr geglaubt hat. Die Menschen haben ihr Vertrauen nicht in Gott gesetzt, sondern haben seine Autorität in Frage auch gestellt. Aber meine Lieben, Gott hat seinen Heilsplan doch zurechtgelegt, und er hat ja in seiner Liebe zu seinem Geschöpf ist er dann diesen Weg gegangen, dass er seinen Sohn Jesus Christus dafür auserkoren hat, dass Jesus die Herrlichkeit des Himmels verlassen hat. Er wurde in der Person eines kleinen Kindes, eines Babys hier geboren. Er hat sich so tief für uns erniedrigt, dass er seine Gottheit für uns Menschen aufgegeben hat. Er hat hier ein Leben geführt, dass Menschen, die ihn zum Schluss auch hingerichtet haben, wo er auch verhört wurde, so konnte er ganz frei auch den Menschen sagen, könnt ihr mich irgendeiner Verfehlung, irgendeiner Sünde überführen? Und die Menschen konnten es nicht. Und so war Jesus Christus bereit, für unsere Sünden nicht nur die Herrlichkeit des Himmels zu verlassen, sondern seine Liebe, sie ging so weit, dass er sein Leben für uns gelassen hat. In Johannes 15, Vers 13 sagt der Herr Jesus persönlich, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Es wird berichtet, dass in dem Ersten Weltkrieg, ja, ging es auch ja hoch her. Menschen starben, Menschen wurden auch verwundet. Und so wurde eines Tages in das Lazarett auch ein Mann gebracht. Und die Krankenschwester, die jetzt den Mann sieht, sie ist auf einmal völlig verwundert, weil sie merkt, ja, das ist ja nicht ein Soldat aus den eigenen Reihen, sondern es ist ein Soldat, der gegen uns kämpft. Und sie hat schon so viele Soldaten auch behandelt und sie hat den Schmerz gesehen, Schmerzen des Todes, wo Menschen aufgrund der Verletzungen starben. Sie hat die Schmerzen der Männer gesehen. Und jetzt soll einer sozusagen der Feinde bei ihrem Lazarett sein und sie soll ihn pflegen. Jemand hat sie gefragt, warum tust du das überhaupt? Und sie hat diese Antwort gegeben, ich diene einem Herrn, der auch für seine Feinde gestorben ist. Und meine Lieben, das ist schon wirklich eine Aussage, die uns zu Herzen geht. Wenn wir wirklich verstanden haben, wie weit die Liebe Gottes bereit war, uns Menschen nachzugehen, sogar sein Leben für uns zu lassen, dann merken wir, dass wir als Menschen sehr oft in gewissen Kategorien denken, ja, der eine ist ein Freund von mir, aber der andere, der ist mir nicht gut gesonnen, das ist mein Feind. Es gibt Kriege in dieser Welt, aber wenn wir wirklich die Liebe Christi verstehen, dass er bereit war, nicht nur für seine Freunde sein Leben zu lassen, sondern auch für seine Feinde. Und es beeindruckt uns immer wieder, welch hohen Preis Jesus Christus bereit war, für uns persönlich auch zu bezahlen. Es wird eine Geschichte berichtet, dass ein Vater ist mit einem Sohn im Winter auf einem See unterwegs auch gewesen und auf einmal bricht der Sohn durch und auf einmal ist der Sohn nicht da. Das geschah alles so plötzlich. Der Vater, der hat nicht lange auch danach gedacht und ist direkt auch reingesprungen und hat seinen Sohn eben noch packen können, hat ihn auch nach oben geschoben. Aber er selber, vielleicht aufgrund einer Strömung oder wie auch immer, er hat es nicht mehr geschafft. Er hat es nicht mehr überlebt. Und meine Lieben, ich denke, ein jedes Elternteil, das eben Kinder hat, das hätte wahrscheinlich genauso gehandelt. Es wäre einfach ohne groß zu überlegen reingesprungen, immer mit dem Gedanken, doch dem Kind zu helfen. Meine Lieben, wenn wir als Eltern diese Liebe zu unseren Kindern haben, wie viel mehr unser Schöpfer Gott, der einfach die Not, das Elend der Menschen auch gesehen hat und dann wirklich ganz freiwillig, ja, für uns, um jetzt bei dem Bild zu bleiben, in die Tiefe gegangen ist und sein Leben für uns auch dahin gab. Und darum, meine Lieben, drücken wir auch durch die Taufe auch das zum Ausdruck, wir haben einen Retter, der die Menschen so lieb hat. Und wenn jemand so eine Liebe zu uns Menschen hat, so einem Retter, können wir auch unser Leben anvertrauen. Sind wir einverstanden? Wir wollen zu dem zweiten Punkt kommen. Jesus hat uns durch sein Wort gereinigt. In dem 26. Vers heißt es, durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Wenn wir als Bibelleser diesen Vers lesen, dann sind wir wahrscheinlich etwas irritiert und sagen, ja Moment mal, wascht uns das Wasser, wascht uns das Wort da irgendwie ab? Wie sind hier überhaupt zusammen, die Zusammenhänge? Uns fällt ein Vers aus Offenbarung 1, Vers 5 auch ein, wo es heißt, und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene von den Toten und der Herrscher über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt und uns von unseren Sünden reingewaschen hat mit seinem Blut. Dann geht der Vers noch weiter und dann heißt es, ihm gebührt die Ehre. Aber nun ist die Frage, wie werden eigentlich unsere Sünden, unsere Verfehlungen abgewaschen? Werden sie durch das Wort abgewaschen, was Apostel Paulus schreibt? Oder werden sie durch das Blut Jesu abgewaschen? Nun, wir müssen sagen, beide Aussagen sind richtig. Warum? Weil Jesus Christus selber auch das Wort ist. Und wir wollen hier aus Johannes 1, Verse 1 bis 3 auch lesen. Da heißt es, im Anfang ward das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Er war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch ihn gemacht und ohne ihn ist nichts gemacht, was gemacht ist. Es gibt noch andere Verse, die ganz klar und deutlich bezeugen. Jesus Christus, er ist einerseits Gott, der die Erde, das ganze Universum geschaffen hat, aber er ist auch selber das Wort. Das heißt, das, was wir auch in der Bibel lesen dürfen, das ist auch Jesus Christus. Und darum sind beide Aussagen richtig. Sündenvergebung konnte tatsächlich nur geschehen, als das Blut Jesu Christi geflossen ist. Und auf der anderen Seite, weil Jesus selber das Wort ist, reinigt uns auch dieses Wort. Da wollen wir gleich auch noch etwas tiefer auch da hineintauchen. Ein ehemaliger Häftling hat mal von sich persönlich Folgendes berichtet und sagt, ich habe viele Bücher gelesen, aber nur ein Buch hat mein Leben verändert, die Bibel. Ich las in dem Buch, dass Gott mich geliebt hat. Ich las in dem Buch, dass ich gewollt bin. Und ich habe gelesen den Weg des Menschen wieder zu Gott. Und das gab mir das Vertrauen, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben Buße tat. Und seitdem bin ich frei. Und dann sagt er so, ich bin innerlich frei. Er war immer noch im Gefängnis, er hat sozusagen die Strafe immer noch verbüßen müssen, aber dieser Mensch, er war innerlich frei, weil ihn das Wort eben gereinigt hat. Das Wort hat ihm den Weg zu Gott auch gezeigt und das Wort hat ihm eben diese Veränderung in ihm auch gewirkt. Meine Lieben, wir sind heute zusammengekommen zu einem sehr freudigen Ereignis. Da sechs Geschwister bezeugen wollen, dass sie zum einen durch das Wort erkannt haben, wie sie überhaupt vor Gott stehen. Sie wollen bezeugen, dass das Wort ihre Seelen, ihre Herzen angesprochen hat. Und sie sich auf einmal in dem Spiegel des Wortes Gottes sehen konnten. Zum einen, auf der einen Seite ist der heilige Gott und auf der anderen Seite ist der Mensch, der voll Sünde, voll Verfehlungen auch ist. Und die Täuflinge, sie wollen heute bezeugen, dass dieses Wort ihnen nicht nur die Augen geöffnet hat, sondern, und das ist, meine Lieben, so wunderbar, dass dieses Wort gleichzeitig dem Menschen auch Hoffnung und eine Lösung gibt. Und dieser Glaube, der dann auch aus dem Wort Gottes ja kommt, der Glaube an Jesus Christus, das haben sie wirklich im Herzen fassen können und durften dann erleben, was es heißt, wie der Häftling es gesagt hat, dass man innerlich frei geworden ist. Jeder Einzelne von uns, der das erlebt hat, der kann es bezeugen, dieser tiefe Frieden, der dann ins Herz auch einkehrt. Gott sei Dank, unserem Herrn und Heiland, für sein Arbeiten, ja für sein Wort, das an uns ja, arbeitet und uns reinigt. Weiter ist es für uns doch interessant, dass wir wahrscheinlich uns auch die Frage gestellt haben, warum wird eigentlich die Taufe in dieser Art durchgeführt, dass die Täuflinge weiße Kleidung haben? Die Schwester in Kleid, der Bruder in Hemd, die Hose. Warum das Ganze in Weiß? Jesaja 1, Vers 18 sagt Gott so: So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Unsere lieben Geschwister, die sich heute taufen lassen möchten, sie wollen bezeugen, wenn ihr Leben davor in Sünde, um in diesem Bild des Propheten Jesaja zu bleiben, blutrot war, so ist jetzt ihr Inneres gereinigt und sie sind innerlich ja wieder in dem Bild auch hier, ja, sie sind schneeweiß. Es ist so wunderbar, meine Lieben, dass wir diese tiefen Wahrheiten des Wortes Gottes ja natürlich für uns bildlich sozusagen umsetzen können. Und ich denke, ein jeder wird es nachvollziehen können. Nicht die Kleidung, nicht die weiße Farbe macht den Unterschied. Ja? Ein Sünder, der sich weiß anziehen würde und dann in das Wasser eintauchen, der würde genauso als Sünder wieder rauskommen. Aber diese Sinnbilder, die wir in dem Wort Gottes haben, die sind doch so klar und deutlich und reden auch zu unserem Herzen. Die Frage ist, warum überhaupt auch die Taufe durchführen? Wir haben in dem Einleitungswort gelesen die Verse aus Matthäus 28 von Vers 19. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe und seht, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Diese Aussage, da hat Jesus seinen Jüngern auch gegenüber, das war seine Abschiedsrede, als er dann auch in den Himmel gefahren ist. Und wir haben hier einen ganz klaren Befehl. Zum einen, dass wir die frohe Botschaft des Evangeliums den Menschen weiterbringen sollen und sie zu Jüngern machen. Und das bedeutet, dass der Mensch, wie ich vorhin schon erklärt habe, wieder diese Beziehung zu seinem Schöpfergott auch hat. Und danach sollen diese Menschen auch getauft werden. Und darum können wir sagen, die Taufe, es ist nur ein öffentliches Bekenntnis dessen, was der Herr Jesus ja schon vorher an dem Herzen des Menschen gewirkt hat. Diese Veränderung, die eben schon geschah, die wird jetzt eben öffentlich auch bezeugt. Wisst ihr, wenn ein Mensch durch den Geist Gottes angesprochen wird, wenn er anfängt, das Wort Gottes zu lesen, und diese Veränderung in seinem Herzen auch geschieht, dass er neues Leben von Gott empfängt, dieser Prozess, dieser Zeitpunkt, wo der Mensch neues Leben bekommt, der kann in einem Gottesdienst stattfinden, der kann aber auch ganz still in den vier Wänden stattfinden. Und darum, meine Lieben, ist es aber so wichtig, dem Herrn Jesus das öffentliche Bekenntnis, dass das, was wir in unserem Herzen erlebt haben, dass wir es dann auch öffentlich bekennen. Wir wollen zu dem dritten Punkt gehen und uns jetzt mit dem 27. Vers auch befassen. Jesus Christus möchte, dass seine Kinder, seine Braut vor ihm so dargestellt wird, und da heißt es so, denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihm treten kann. Und ich habe uns hier auch zwei Verse nach der Schlachterübersetzung auch eingeblendet, die für mich persönlich in dem 26. Vers auch so wichtig auch sind. Da heißt es so, Jesus Christus möchte seine Kinder heiligen. Und dann haben wir gelesen, wie das Ganze auch dargestellt werden soll. Und dann kommt hier ein Komma und heißt, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Und aus diesen Zusammenhängen können wir ganz klar erkennen, es ist die eine Sache, wenn wir gereinigt werden durch das Blut Jesu Christi, durch das Wort Gottes. Aber es soll ja nicht nur bei dem einen Ereignis bleiben, sondern unser Leben hier auf Erden, es geht weiter. Und darum möchte Jesus Christus seine Kinder heiligen. Was bedeutet eigentlich heiligen? Das griechische Wort hier heißt aiaso und bedeutet mehr diesen Gedanken, sich heiligen, sich auch weihen. Nun zum einen ist ja die Verbindung zwischen dem Menschen und Gott wiederhergestellt worden. Und zweitens bedeutet ja heiligen, weihen, dass der Mensch, der früher eben in Sünden, in Verfehlungen gelebt hat, dass er einen klaren Schnitt mit seinem alten Leben auch zieht. Das heißt, heiligen Weihen hat auch den Gedanken der Trennung und auch des Rückzuges von der Sünde. Apostel Paulus beschreibt es in Römer 6, in den drei Versen. Er sagt so, oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen werden, worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Sehr wichtige Verse. Apostel Paulus, er möchte den Menschen in der Stadt Rom erklären, wozu ist eigentlich die Taufe da? Und wir führen die Taufe als ein Untertauchen auch durch. Und genau diesen Gedanken greift Apostel Paulus auch auf, dass er sagt, wisst ihr eigentlich nicht, dass ihr mit Christus begraben worden seid. Nun, diese Aussage, die schreckt uns eigentlich als Mensch ja irgendwie auf. Wer möchte als lebendiger Mensch irgendwie begraben werden? Doch keiner, ja? Hier haben wir wieder so ein Bild, ein Synonym, um eine tiefe geistliche Wahrheit auch zu uns auch zu erklären. Das heißt, in dem Moment, wenn der Täufling ins Wasser geht und er untergetaucht wird in das Wasser, dann möchte er bezeugen, dass er mit Christus alter Sünde, alter Welt abgestorben auch ist. Und in dem Moment, wo er aus dem Wasser herausgehoben wird, das symbolisiert wieder, ich lebe, Christus hat mir neues Leben gegeben. Und meine Lieben, es soll aber nicht nur bei diesen symbolischen Bildern bleiben, sondern wir leben ja hier auf Erden. Und die große Frage ist jetzt, wie wird das Leben weitergehen? Ihr habt eine Erfahrung mit Christus gemacht, er hat euch neues Leben geschenkt, aber das Leben geht weiter. Und wir müssen hier ganz klar diese Zusammenhänge erklären, dass Gott nicht mehr möchte, ja, dass man eben ja, in die gleiche Verhaltensweisen des alten Menschen auch zurückkehrt, sondern eben durch die Kraft, durch die Gnade Gottes ein Leben führt, das auch ihn verherrlicht. Wir wissen aber auch, dass wir als Menschen, wie soll ich sagen, gewisse Gewohnheiten auch haben. Das Leben, was wir bisher geführt haben, das war von manchen Gewohnheiten geprägt. Wir werden weiter in unserem Leben so manche Versuchungen auch haben. Das alles wird so bleiben. Und wir werden immer wiederum auch dann vor der Entscheidung stehen, wie werde ich persönlich mein Leben auch ausrichten. Und darum haben wir einen wunderbaren Zuruf. Apostel Paulus schreibt an die Epheser, deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war. Wir haben bisher das Leben gelebt, was wir für gut empfunden haben. Jesus Christus hat uns zur Umkehr geleitet. Und jetzt ist die Frage, wie soll ich jetzt leben? Da wird berichtet von einem Alkoholiker, der zum lebendigen Glauben an Jesus Christus auch gefunden hat. Und für ihn war es ganz, ganz klar, er sagt, wo ich früher so regelmäßig in die Kneipe gegangen bin und mit meinen Freunden eben getäfelt habe, das werde ich jetzt nicht mehr machen. Ich möchte ganz klar diesen Schnitt auch ziehen. Ich möchte ganz klar bezeugen, ich gehöre jetzt Jesus Christus an. Und das neue Leben, meine Lieben, das heißt ja nicht, dass wir in gewisser Weise perfekt sind. Wir haben unseren Charakter. Wir haben Dinge, wo Apostel Paulus sagt, legt ab. Ja? Das heißt, wir haben auch den Gedanke der Heiligung in dem Sinne des Prozesses. Immer wiederum, wenn ihr das Wort Gottes liest und Gott das Wort euch auffordert, ja, gewisse Dinge abzulegen, wenn ihr euch reflektiert in dem Spiegel des Wortes Gottes, das ist ein völlig normaler Prozess, ja, wo wir sagen, ja, wir wachsen auch in Christo. Und ich möchte euch einfach zum Abschluss eine Ermutigung auch weitergeben. Verse, die mich persönlich schon vor einiger Zeit so tief auch berührt haben. Und zwar der Gedanke aus dem Brief Judas, Verse 24 und 25. Er schließt mit diesen Versen den Brief und sagt so, dem, der die Macht hat, euch von jedem Fehltritt zu bewahren, sodass ihr untadelig und voller Freude und Jubel vor seinen Thron treten könnt, ihm, dem alleinigen Gott, der unser Retter ist, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gehören Ehre, Majestät, Stärke und Macht. So war es schon vor aller Zeit, so ist es jetzt, und so wird es für immer und ewig sein. Wenn ihr euch vielleicht die Frage stellt, ja, ich habe zwar Leben aus Gott bekommen, ich kenne aber nicht die Zukunft. Werde ich überhaupt Jesus Christus die Treue halten können? Werde ich das weiße Kleid, jetzt bildlich wieder gesprochen, rein erhalten können? So manch einer wird sagen, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schaffe. Und darum, meine Lieben, diese Verse hier. Jesus Christus, der ist gerne bereit, euch zu helfen. Versucht nie, gegen die Sünde, gegen die Versuchungen irgendwie mit eigener Kraft anzukämpfen, ja? Sondern ihr nehmt das Wort Gottes und ihr sagt, Mensch, diese Situation, sie fordert mich heraus. Herr Jesus, hilf mir, damit zurechtzukommen. Und ihr werdet erleben, dass ihr Weisheit bekommt, ja, wie ihr in bestimmten Situationen handeln könnt. Ihr werdet erleben, dass ihr den nötigen Mut, die nötige Kraft bekommt, auch der Sünde zu widerstehen. Und dieser wunderbare, ja, Hoffnung, die uns dieser Vers auch gibt, dass Gott selber die Macht hat, ja, uns vor jedem Fehltritt zu bewahren. Das ist so wunderbar. Kämpft nie in eigener Kraft auch gegen die Sünde, sondern lasst euch ganz von seiner Gnade, will ich so sagen, umhüllen. Ja, befehlt euer Leben ganz in Gottes Hände auch an. Und das ist dann wirklich ein wunderbares Gottdienst. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Amen.